Weiter aus.
Noch einmal. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir in Gottes Wort reingucken können, wenn wir darüber nachdenken können, was Gott will und wo der Lars eben so gebetet hat, was Gott, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Da denke ich, da stehen wir in unserer Zeit immer in einer ganz besonderen Herausforderung. Und mich beschäftigt schon seit letztem Jahr, Ende August, so ein Thema, das war die Zeit, wo ich in der Reha war, wo ich eine ganze Menge Menschen gesehen habe und gerade auch, und das war für mich schon erschreckend, sehr viele der über 50-Jährigen, die da in der Reha waren, waren entweder geschieden oder lebten im Stress mit ihrem Ehepartner. Und eine Verbindung, einzelne wissen das ja aus der Gemeinde, eine Frau aus der Reha, mit der ich zusammen immer gegessen habe, wir saßen immer zu viert am Tisch, hat noch so ganz besondere Probleme an der Stelle, was Ehe und Zweisamkeit betrifft. Und so hat mich das wieder einmal beschäftigt, was Gott eigentlich dazu sagt. Und ich möchte an der Stelle zunächst einmal so einen kleinen Rückblick machen, so auch in unsere Kultur. Die meine Eltern, erst recht meine Großeltern, auch wenn ich sie nicht gekannt habe, die haben nie in irgendeiner Weise dieses Thema Scheidung öffentlich diskutieren müssen und damit die Christen zu der damaligen Zeit auch nicht, weil Scheidung war Tabu. Man ließ sich nicht scheiden. Man lebte vielleicht eine ganze Zeit lang einfach so nebeneinander her, aber wer sich scheiden ließ, das weiß ich von meiner Schwiegermutter aus dem Sauerland, aus dem katholischen Dorf, wer sich da scheiden ließ, der konnte auch zusehen, dass er möglichst schnell umzog, weil er wurde geächtet. Das passte nicht. Und wenn wir dann so weitergehen in meine Generation, in die Generation drunter und erst recht in dann noch die ganz junge Generation, muss man sagen, Scheidung ist gesellschaftsfähig geworden. Wo ist das Problem? Und dann stehen wir als Christen da und denken darüber nach, was sagt eigentlich Gott dazu? Und jetzt kommen wir auf einmal als Christen in ein, ich will nicht sagen in ein Dilemma, aber in eine Situation, dass wir erklären müssen, warum Scheidung nicht dran ist, beziehungsweise besser gesagt, und ich möchte es ganz positiv sehen, warum wir verheiratet sind und verheiratet bleiben. Weil Gott uns dazu einiges sagt und wir ja dem Herrn Jesus gehorchen wollen. Und an der Stelle kann man eigentlich nicht früh genug damit anfangen, auch dieses Thema immer mal wieder von der Bibel her zu beleuchten. Jetzt bist du vielleicht noch ganz jung, so wie unsere Sonntagsschulkinder, die hier vorne sitzen, aber ihr braucht doch auch Papa und Mama, oder nicht? Und Papa kann alles, ne? Oder ist es die Mama, die alles kann? Aber es ist doch gut, wenn man weiß, dass Papa und Mama da sind. Und wenn man da, wo man da an der einen oder anderen Stelle, gerade so in eurem Alter, dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Dass man zu Papa und Mama gehen kann, weil man Vertrauen zu ihnen hat. Also die Generation braucht schon mal Papa und Mama. Und deswegen müsst ihr auch letztlich schon ganz früh darüber nachdenken, was in der Bibel dazu steht. Dann mag es vielleicht so die Altersgruppe oder die Jugendlichen an der Stelle geben, die sagen, heiraten nie. Setz dich trotzdem mit auseinander. Du weißt nicht, was morgen um die Ecke kommt. Manch einer hat das gesagt und war kurze Zeit später verheiratet. Dann sind die, die gerade geheiratet haben, haben wir zwar im Moment hier wahrscheinlich nicht so viele sitzen, aber die, die gerade geheiratet haben, wo einfach noch alles in Ordnung ist, noch nicht der richtige Alltag eingekehrt ist, die sagen, warum soll ich mich damit beschäftigen? Dann kommt so die Gruppe, die so manches auch schon erlebt hat miteinander und für die es auch ganz wichtig ist, dass sie sich damit beschäftigen, weil Gott eine klare Linie vorgegeben hat. Und erst recht dann die Leute, die 25 Jahre und länger verheiratet sind, auch da ist es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Weil ganz interessanterweise auch leider unter Christen ganz oft nach der Silberhochzeit die Scheidung kommt. Weil die Kinder sind irgendwann aus dem Haus und dann weiß man nichts mehr miteinander anzufangen und lässt sich scheiden. Ich habe das Thema bei meinem ältesten Bruder genauso erlebt und bei vielen anderen auch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt wirklich diese Gedanken machen, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und wir müssen eigentlich an der Stelle auch anfangen, ganz vorne. Gott hat den Menschen geschaffen. 1. Mose, Kapitel 2, und dann 1 und 2, und dann stellt Gott fest, dass es nicht gut ist, dass der Mensch, und zu dem Zeitpunkt war es nur der Mann, der auf der Erde gelebt hat, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe geben. Und Gott bildete aus dem Fleisch des Mannes die Frau, und Adam nannte sie Eva. Und, liebe Männer, wenn Gott feststellt, liebe Brüder, wenn Gott feststellt, wir brauchen eine Hilfe, dann sind wir Männer hilfsbedürftig. Und dann ist es wichtig, dass wir uns diesem Thema auch stellen. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht herausgehen nach dem Motto, wir können alles. Nein, Gott hat entschieden und hat es gesehen, dass der Mensch, und wir sind noch vor dem Sündenfall, dass der Mensch eine Hilfe braucht, dass Adam eine Hilfe braucht. Und dann steht, und wir sind immer noch vor dem Sündenfall, dann steht in 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Ein ganz interessanter Vers. Letztlich diese Verbindung, wo Mann und Frau, und interessanterweise, Gott hat auch ganz exakt Mann und Frau geschaffen, zusammenkommen und ein Fleisch werden. Und auch über diese Schiene, über diese Ehe letztlich dann Kinder kommen sollen, damit sie sich vermehren. Seid fruchtbar und vermehret euch. Das ist das, was Gott gesagt hat. Und alles das, was zum Beispiel der Mensch dann daraus gemacht hat, insbesondere der Bereich, wo die Männer meinten, sie müssten die Frauen dominieren, sie müssten bestimmen, was die Frauen tun müssen, das passt nicht in die Bibel hinein. Weil das ist nämlich im Endeffekt das, was ein Stück der Eva gesagt wird. In 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das ist nicht das, was Gott wollte. Das ist das, was wir uns selbst eingebrockt haben durch den Sündenfall. Und dann zieht sich aber dieser Vers, 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, sie werden zu einem Fleisch sein, auch ins Neue Testament hinein. Der Herr Jesus wiederholt diese Verse im Markus-Evangelium, aber dann greift der Apostel Paulus diese Verse auf in Epheser 5. Und den Abschnitt möchte ich im Wesentlichen heute noch vor uns stellen. In Epheser 5, Vers 31 steht wieder genau der gleiche Vers. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Nun lesen wir diesen Abschnitt, Epheser 5, ab Vers 21. Ordnet euch einander unter. Ah, ich warte noch ein bisschen. Komm her, ich helfe dir. Immer gut, wenn Kinder schon anfangen mitzulesen, überhaupt zu lesen, weil die Generation ist ja so, dass sie immer weniger liest. Manchmal denke ich, ich gehöre auch dazu, aber das ist ein anderes Thema. Gut, lesen wir jetzt Epheser 5 ab Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Christus als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Das ist ein Abschnitt, der ja manches Mal in der Auslegung immer so ausgelegt wird, dass also wir als Männer den Frauen sagen, was sie zu tun haben, und die Frauen sagen, was die Männer zu tun haben. Du musst mich aber lieben. Du hast das zu tun, was ich sage. Aber das steht hier gar nicht drin, wenn wir es mal richtig sehen, sondern wir haben eine Aufforderung explizit für die Frauen, was die Frauen für sich selber tun sollen, was ihr Job ist und das, was für die Männer ist. Und jetzt kommt das, was mich immer wieder ein Stück weit vor Ehrfurcht ja staunen lässt. Der Apostel Paulus sagt das hier im Hinblick auf Christus und die Gemeinde. An der Stelle werden wir Männer mit aller Ehrfurcht gesagt, mit dem Haupt der Gemeinde, mit Christus verglichen. Und wir werden aufgefordert, unsere Frauen so zu lieben, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat der Christus die Gemeinde geliebt? Unser Herr Jesus ist auf diese Erde gekommen, er hat sich selbst zu nichts gemacht. Er ist auf diese Erde gekommen, er hat ja für meine und für deine Sünden am Kreuz gelitten, ist in die Stunden der Finsternis gegangen und ist gestorben. Bist du bereit, lieber Bruder, für deine Frau, sie so zu lieben bis in den Tod hinein. Ja, der Herr Jesus hat sich für uns zu Tode geliebt als Gemeinde. Das ist eine Herausforderung, wo ich nicht bedingungslos einfach heute Ja sagen würde, weil es viele Situationen geben mag. Und ich wünsche mir einfach und bete darum, dass so etwas nicht passiert. Aber wir müssen uns einfach mal vorstellen und überlegen, wie lieb haben wir denn unsere Frauen? Wir lesen hier dann noch in Vers 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So, und wenn wir uns die Gemeinden einfach mal angucken, würden wir mal so aus unserem menschlichen Denken heraus sagen, da gibt es aber eine ganze Menge Flecken und Runzeln, und da gibt es eine Menge, was nicht heilig ist innerhalb der Gemeinde, wenn wir es mal aus unserer Sicht betrachten. Aber Gott betrachtet die Gemeinde durch Jesus Christus ohne Flecken und ohne Runzeln. Heilig und tadellos. Und was machen wir Männer an der Stelle? Wie reden wir, wie denken wir über unsere Frauen? Ist das so eine ernste Sache? Wie denken wir über unsere Frauen? Wie viel reden wir so nebenbei? Och, habe ich mich gestern wieder aufgeregt. Ich nicht an der Stelle, aber nein. Wisst ihr, wie reden wir bei anderen letztlich über unsere Frauen? Stellen wir sie tadellos dar? Oder meinen wir wirklich, über unsere Frauen unser Leid ausschütten zu müssen, was wir vielleicht gar nicht haben? Wir müssen uns das einfach mal wirklich überlegen. Wie gehen wir an der Stelle miteinander um? Denn die andere Seite ist auch die. Auch das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Was würde aus der Gemeinde werden, wenn Jesus sie nicht mehr lieb hat? Wenn Jesus sie fallen lassen würde? Wenn Jesus sie von der Gemeinde scheiden lassen würde, um es mal ganz krass zu sagen? Was würde dann passieren? Dann wären wir ein Verein, wie die Hasenzüchter, wie der Fußballverein oder wie auch immer. Wir haben vielleicht noch gemeinsame Interessen. Aber wir hätten gar kein Ziel mehr in dem Sinne, vor allen Dingen nicht mehr den Herrn Jesus, der uns errettet hat. Das erscheint uns absolut unmöglich. Das geht nicht. Wir brauchen ihn und wir wissen, dass er da ist. Und genauso bin ich davon überzeugt, dass unsere Frauen uns brauchen, meine Frau mich braucht, aber dass ich eben gefordert bin, sie zu lieben. Schon mal drüber nachgedacht? Nun, wenn wir den anderen Part sehen, das ist eigentlich für mich wesentlich schwieriger, da etwas zu sagen, weil ich bin halt eben Mann, aber wenn wir in Vers 23 lesen, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als Retter des Leibes, dann ist das schon so eine Sache. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Das ist schon schwierig. Da kann ich sehr wenig zu sagen, weil ich bin keine Frau. Aber ich bin davon überzeugt, und das ist für mich so an diesem Abschnitt als Mann der entscheidende Faktor. Wenn ich meine Frau so liebe, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat oder liebt, dann wird die Frau auch kein großes Problem haben, wenn sie dem Herrn Jesus nachfolgt, sich mir unterzuordnen. Weil ich würde ja auch nie etwas tun, und das lesen wir in Vers 28, So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ich würde ja nur das auch von meiner Frau erbitten, möchte das mit meiner Frau tun, was auch ich gerne tun möchte. Ich würde ja nicht etwas verlangen, was ich nicht mag. Sondern es wird ja eine Einheit. Mir geht es doch als Mann darum, dass wir wirklich gemeinsam gehen und nicht, dass jeder sein Ding macht. Dass vor allen Dingen nicht, dass wir unterschiedlich letztlich durchs Leben gehen. Das ist eine absolute Herausforderung. Und wir wissen alle, die wir ja schon ein bisschen länger auch verheiratet sind, es geht leider auch nicht ohne, dass es Differenzen gibt. Es geht auch nicht ohne Sünde, ohne Verfehlungen ab. Und an der Stelle hinkt dieser Vergleich ein klein wenig, weil Christus braucht die Gemeinde nie um Vergebung zu bitten, weil er vollkommen ist, weil er ohne Sünde ist. Aber wir Männer, wenn wir fehlerhaft handeln, wenn wir uns versündigen, wenn wir falsche Dinge tun, müssen uns sehr wohl bei unserer Frau entschuldigen und genauso andersrum. Aber da haben wir das Blut des Herrn Jesus, das uns reinwäscht von aller Sünde. Da haben wir wirklich diesen Punkt, dass wenn wir einander um Vergebung bitten, im 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir einander die Sünden bekennen in der Ehe und wenn wir darüber beten und wenn wir darüber wieder zu einer Einheit kommen, dann ist das eine ganz gute Sache, weil wir wieder als Einheit unterwegs sind. Und das ist notwendig, dass wir uns immer wieder auch vergeben. Und zwar so vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der nicht nur den Weltmenschen, sondern auch uns Christen kolossal schwerfällt. Da ist der Mülleimer schon wieder nicht ausgeleert. Kennt ihr das auch? Muss einer von euch auch zu Hause mitarbeiten? Ja? Ja? Und wenn man das nicht macht, was passiert dann? Aha, und wenn du den Müll nicht rausbringst, was passiert dann? Ach, du kriegst Ärger. Okay. Aber wenn du sagst, Mama, entschuldige bitte, das habe ich vergessen, was passiert dann? Also, okay. Aber dann machst du das ja auch, ne? Und die Mama wird es dir sicher an der Stelle vergeben und wird nicht sagen, das nächste Mal, du hast das ja schon wieder vergessen. Oder sagt die Mama das doch? Oder wie ist das bei uns? Es passiert doch, dass bestimmte Sachen immer wieder passieren, wie zum Beispiel den Müll rauszubringen. Oh, es läuft der Müll einmal schon wieder über. Kann der Mann nicht endlich mal den Müll regelmäßig rausbringen? Der hat das doch übernommen. Entschuldige, ich habe das vergessen, ich hatte so viel zu tun, aber ich mache es sofort. Okay, gut, ich vergebe dir. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo das wieder passiert. Hast du, und jetzt ist das Entscheidende, nicht du hast den Müll vergessen rauszubringen, sondern wie schnell sagen wir dann, da hast du schon wieder den Müll nicht rausgebracht. Und das tut Gott nicht. Wie oft sollst du deinem Bruder vergeben? Wenn wir die Zahl da sehen, unendlich mal. Und an der Stelle, lasst uns gerade in der Ehe einander vergeben, wie der Christus uns vergeben hat, ohne direkt wieder nachzuhaken, ohne zu sagen, schon wieder ist das passiert. Und überleg mal in deinem eigenen Leben, wie oft dir das schon wieder passiert, dass du denselben Fehler machst. Also eine Ehe, ein Miteinander besteht auch aus Vergebung und besteht in weiten Teilen aus Vergebung. Damit man weitergehen kann, damit man auch über schwierige Zeiten wirklich zusammenbleiben kann. Denn jeder, der länger verheiratet ist, weiß, es gibt auch zwischendurch schwierige Zeiten. Und so ist dieses Beispiel von Christus und der Gemeinde und dieses Miteinanderleben von Mann und Frau, letztlich jede Ehe spiegelt das wider, Christus und die Gemeinde. Und da muss man dann fragen, wie lebst du deine Ehe? Spiegelt sich das in deiner Ehe wider? Wenn nicht, dann komm zum Herrn Jesus, dann lass dir wirklich von ihm helfen. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst, du weißt nicht mehr wie und du weißt nicht mehr weiter, dann lass dir von anderen Geschwistern helfen. Öffne dich. Wisst ihr, was nämlich was ganz Schlimmes ist? Wenn eine Gemeinde merkt, dass eine Ehe nicht mehr funktioniert, ist es im Regelfall für die Reparatur zu spät. Weil wir sind alle so Leute, die das schön unterm Teppich halten können. Wir können jahrelang nebeneinander herleben, ohne dass was passiert, und gehen gemütlich gemeinsam in die Gemeinde und alle denken, es ist in Ordnung. Das ist übrigens in dem einen Fall, den ich da aus der Reha noch bis heute praktisch mitgeschleppt habe, wo wir versuchen, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, ist das so der Fall. Da ist ein Amerikaner, wenn er in Amerika ist, geht in eine konservative Gemeinde, ist aber drauf und dran, sich scheiden zu lassen. Wenn er in Amerika ist, geht er in die Gemeinde mit seiner Frau und alle denken, das perfekte Ehepaar. Der Sohn ist in der Gemeinde auch noch Prediger, alles gut. Und gehen wieder raus. Und sobald sie im Auto sind, kennen sie sich nicht mehr. Sie kennen sich schon noch, aber sie leben nichts mehr miteinander. Sie sagen sogar, sie wollen nichts mehr miteinander leben. Und da ist es einfach zu spät. Und deshalb, wenn du merkst, dass in deiner Ehe irgendwo etwas aus dem Ruder läuft, dass es nicht mehr funktioniert, dann sprich mit deinem Ehepartner, dann betet gemeinsam. Und wenn ihr nicht zusammenkommt, dann sucht euch Direkthilfe. Bei anderen Geschwistern, vielleicht auch aus einer anderen Gemeinde, weil man ja nicht möchte, dass es in der eigenen Gemeinde rundgetragen wird. Wobei das eine Frage des Vertrauens wäre, ein Vortrag für sich noch einmal. Damit wirklich deine Ehe bleibt. Damit deine Ehe Bestand hat. Weil Christus und die Gemeinde hat Bestand, bis dass der Herr Jesus Christus wiederkommt und uns zu sich holt. Und so möchte ich einfach Mut dazu machen, gerade in der heutigen Zeit die Ehe zu leben. Ich möchte Mut dazu machen, wirklich die Bibel und das, was die Bibel über die Ehe sagt, hochzuhalten, weil es ist ein Abbild von Christus und der Gemeinde. Es ist im Urgedanken von Gott so eingesetzt, vor dem Sündenfall, dass Mann und Frau zusammen leben sollen. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für meine Ehefrau und ich bin dankbar, dass wir diese ganze Zeit zusammen leben durften bis heute. Ich freue mich auf die Zeit, die wir noch weiterhin leben dürfen. Um zum Beispiel auch unseren Enkelkindern, die so alt sind wie ihr, die ja hier vorne sitzt, zu zeigen, dass es sich lohnt, als Ehepaar zusammenzuleben. Ja, und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, gut, ist ja schön, aber mit Heirat und Ehe ist bei mir sowieso nichts mehr, ich bin Witwer, ich bin Witwe oder was auch immer. Weißt du was? Mach doch mal auch an der Stelle, wenn es zum Gespräch kommt, den anderen Mut zu einer Ehe. Und erst recht, wenn es zum Gespräch kommt. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder von uns dieses Thema wirklich kennt und auch an der Stelle begründen kann, warum Gott das so haben möchte. Denn auch in Gesprächen, die wir haben, gerade auch in missionarischen Gesprächen, die wir haben, ist es doch notwendig, dass wir die Bibel hochhalten. Und dass wir sagen, das hier, das ist die Wahrheit. Und da ist es doch vollkommen egal, ob ich als Verheirateter mit anderen Menschen darüber rede, was Gott von uns Menschen möchte, oder du als Alleinstehender. Lasst uns immer wieder im Bewusstsein, dass es eine heilige Sache ist, die Ehe, nämlich Christus das Haupt, der Mann das Haupt, Christus das Haupt der Gemeinde und genauso Mann und Frau. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das ist schon interessant. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und so möchte ich euch ja alle ermutigen, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Gerade da, wo die Welt heute, wo die Menschen draußen heute, wo unsere Kultur ganz anders denkt. Einfach darüber nachzudenken, was Gott von uns möchte. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich dann auch ja, die Kinder hier vorne sehe. Freue mich für euch Kinder, dass ihr in Familien leben dürft, wo Papa und Mama da sind, wo sie für euch da sind und wo ihr zu ihnen hinkommen könnt. Und ich bin davon überzeugt, genauso wie das bei unseren Kindern war, man muss als Papa schon manches Mal auch sagen, so geht es nicht. Aber euer Papa und eure Mama, die haben euch lieb. Und das ist ganz wichtig. Und die haben euch lieb, weil sie letztlich das tun, was Gott möchte, nämlich als Ehepaar mit euch Kindern zusammen, als Familie zu leben. Amen.